Herzlich willkommen beim FEBAYER SportsTech Podcast, dem Podcast, bei dem es um Technologien für Trainer im Profisport geht. Hier werden Trainer sowie Experten und Hersteller von relevanten Sporttechnologien zu allgemeinen Fragestellungen, aktuellem Geschehen sowie Einzelthemen interviewt. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Sonderpodcast von FEBAYER SportsTech. Heute habe ich zu Gast Heiko Pfister, leitender Physiotherapeut beim Basketball-Bundesligisten Borussia Bamberg. Heiko befindet sich gerade im Hotel in München beim Finalturnier. Lieber Heiko, herzlich willkommen. Wie geht's dir?
Hallo, grüß dich. Mir geht's gut soweit. Wir sind jetzt schon über eine Woche in dem Hotel und haben uns so langsam ein bisschen eingegroovt, also es fühlt sich soweit noch ein bisschen natürlich komisch an, weil wir nicht viel Möglichkeiten haben, nach draußen zu gehen oder irgendwas. Aber hier drin ist es gut. Wir sind guter Dinge und starten jetzt dann in die nächste Runde des Turniers.
Super. Bevor wir da gleich noch uns das näher anschauen, vielleicht stellst du dich als Person auch noch mal kurz vor, also dein Background im Sport und deine Rolle bei Borussia Bamberg.
Ja, ich bin 36 Jahre alt, Physiotherapeut seit 2006, bin jetzt seit dem Verein bei Borussia Bamberg seit 6 Jahren als Physiotherapeut fest angestellt, Vollzeit sozusagen. Und vorher habe ich immer wieder kleinere Sachen gemacht, war ganz normal in der Praxis, habe versucht schon oder wollte schon lange im Sport eigentlich auch tätig sein. Das ging dann über Bayern Auswahl, Fußball, Regionalliga, Fußballbetreuung, glaube 4 Jahre müssten es gewesen sein. Ich habe auch schon ein paar Vertretungen bei Nationalmannschaft im Basketball gemacht. Und meine erste Station war Regionalliga Basketball. Und da habe ich mich so langsam eben dann vorgearbeitet, habe mich selbstständig gemacht. Und nach 1,5 Jahren kam dann die Anfrage von dem Mannschaftsarzt, von Dr. First, dass eben der Physiotherapeut, der vorher da ist, aufhören möchte und ob ich mir das denn vorstellen könnte. Da war meine erste Reaktion erstmal nein, ich habe mich selbstständig gemacht, das Thema ist durch. Habe dann aber eigentlich nicht lange nachdenken müssen, habe gesagt, Moment mal, dann lass uns mal drüber reden. Ja, und dann kam es eine zum anderen und ich habe begonnen 2014 und ja, bin immer noch dabei. Und macht sehr viel Spaß.
Kann ich mir vorstellen. Wie du schon eben angedeutet hast, die Basketball-Bundesliga hat sich entschieden, die Saison in Form eines Finalturnieres in München zu Ende zu spielen. Ihr befindet euch jetzt, glaube ich, seit knapp etwas über einer Woche in München. Es sind 10 Teams, die an diesem Finalturnier teilnehmen, also nicht die komplette Liga. Und diese 10 Teams befinden sich jetzt alle in einem Hotel in München, um eben dieses Turnier zu Ende zu spielen. Nimm uns doch da einmal gedanklich mit ins Turnier und ins Hotel. Wie kann man sich die Situation gerade bei euch vorstellen? Also erzähl doch einfach mal, wie das gerade im Hotel abläuft und bei den Spielen abläuft, abgesehen davon, dass ihr natürlich gerade auch ohne Zuschauer spielt.
Ja, wir sind jetzt seit letzter Woche Montag im Hotel. Wir konnten etwas später anreisen, beziehungsweise wir hatten also auch den letzten Tag der ersten Vorrundenspiele sozusagen, waren wir erst da. Wir sind also erst einen Tag vor unserem ersten Spiel angereist. Die anderen Mannschaften waren teilweise schon 3 Tage länger, auch hier im Hotel. Und das begann dann damit, dass man ins Hotel kommt, alles mit Mundschutz. Wir sind direkt in den Raum gegangen, in dem dann die Abstriche vorgenommen wurden.
Also die Corona-Test-Abstriche, ne?
Die Corona-Tests, genau, die Abstriche, ja, genau. Und sind dann direkt in Isolation sozusagen gegangen, in unsere Zimmer, auf unserem Gang, haben also keinen Kontakt gehabt zu den anderen Teams oder anderen Mannschaften. Und da mussten wir dann warten, bis unsere Testergebnisse wieder kamen. Das war dann, wir sind glaube ich um 4 Uhr angekommen nachmittags und nachts um 0.30 Uhr kam dann das okay, ihr seid alle negativ, ihr dürft euch jetzt innerhalb dieser Blase sozusagen innerhalb dieses Hotels frei bewegen. Das war also die erste Situation, war dann schon so, du sitzt in deinem Zimmer und denkst dir, okay, was kommt jetzt als nächstes, was könnte kommen? Mein Gott, kontrollieren oder ändern kann ich es dann auch nicht. Aber ja, 0.30 Uhr war dann eigentlich für alle klar, okay, am nächsten Tag dürfen wir zum Frühstück gehen. Das wäre zum Beispiel auch was, wir haben Abendessen, haben wir auf den Gang gebracht bekommen, beziehungsweise ins Zimmer bekommen. Wir sehen hier von den Hotelangestellten zum Beispiel auf den Gängen oder irgendwie Housekeeping oder was man so normal eigentlich miterlebt, da sehen wir nichts. Wir haben drei Hotelangestellte, die auch mit in dieser Quarantäne sozusagen sind, die auch hier in Hotelzimmern leben, auch getestet werden. Und an der Rezeption ist eine Glaswand und dahinter steht auch jemand mit Mundschutz. Die sind sozusagen, es gibt immer dann eine aktive und eine passive Zone sozusagen. Aber den Rest sehen wir wirklich hier nicht. Und ich bin nicht überrascht, ich habe das natürlich der Bundesliga zugetraut, aber ich bin wirklich positiv überrascht, wie konsequent es hier auch durchgezogen wird. Und ja, wie gesagt, seitdem sind wir hier in diesem Hotel. Wir dürfen nach draußen gehen. Müssen allerdings sofort, wenn wir das Hotel verlassen, mit dem Moment der Türöffnung sozusagen eine Maske tragen. Wir dürfen spazieren gehen, wir dürfen joggen gehen, man darf sich draußen auch sportlich betätigen, aber wir sollten den Kontakt zu Dritten sozusagen vermeiden, dürfen in keine Supermärkte oder Ähnliches gehen. Wir sind da also nur an der frischen Luft.
Aber das heißt jetzt innerhalb des Hotels, wenn alle negativ getestet wurden, ihr dürft ja, ich meine, das geschieht ja spätestens im Spiel ohnehin, aber ihr dürft jetzt innerhalb des Hotels ja auch mit den anderen Teams, ich sag mal, beisammensitzen oder wie wird das jetzt umgesetzt?
Genau, also man geht sozusagen durch die Tests. Wir haben ja jetzt, also man muss sich vorstellen, die 3,5 Wochen vorher ungefähr, als wir schon in unserem Trainingsbetrieb auch dann langsam waren, da wurden wir auch schon 2x wöchentlich getestet.
Ja.
Das heißt, ich habe jetzt überlegen, ich habe jetzt den 9. Corona-Test hinter mir. Die Woche kommt dann der nächste. Auch im Hotel werden wir weiterhin getestet. Und das heißt aber jetzt eben, durch die ganzen Anzahl von negativen Tests vorher, die negativen Tests, die mittlerweile auch im Hotel schon abgenommen wurden, dürfen wir hier uns ganz normal auch die Hände geben. Wir unterhalten uns, wir sitzen zusammen. Es ist eigentlich wirklich eine ganz lockere Atmosphäre auch unter den Mannschaften da. Also wir haben jetzt, nachdem wir ja auch, wie gesagt, die Tests ja auch dann da sind, jetzt nicht diese krasse Regelung, dass man diese Abstände oder dass man sich nur mit einem Menschen treffen darf oder Ähnliches, sondern wir bewegen uns sozusagen hier im Hotel frei.
Jemand hat gesagt, es ist ein bisschen wie im Landschulheim. Kannst du das so bestätigen von der Stimmung?
Es ist, sagen wir mal, vielleicht noch mal ein bisschen wie so ein Cluburlaub. Also Landschulheim ist ja dann so ein bisschen rudimentär vielleicht so von dem Ganzen, aber wir haben hier wirklich sehr angenehme Situation. Wir haben, wie gesagt, eine Möglichkeit in der Lobby, ist so lounge-mäßig eingerichtet. Da kommen auch Spieler verschiedener Mannschaften mal zusammen, man unterhält sich. Wir haben wie nennen Sie das irgendwie, Gaming Room oder so, da sind dann also Playstation, da ist ein Golfsimulator, wir haben einen Kicker, Tischtennisplatte und so weiter und so fort. Man kann sich also auch außenrum so ein bisschen beschäftigen und auch, sagen wir, soziale Kontakte pflegen. Gut, für uns Physiotherapeuten ist ja dann natürlich auch der Behandlungsraum da, wir haben da also auch unsere Plätze, aber Landschulheim, ja, es ist schon, wir sitzen zusammen, wir sind hier zusammen in unserer sozusagen kleinen Welt, gehen raus, haben dann das Event Basketball, wo wir uns dann wieder betätigen dürfen, haben Trainingseinheiten auch in Hallen, wo wir wiederum auch nur alleine reingehen und keinen anderen irgendwie groß haben. Die Halle wird zum Beispiel auch zwischen den Spielen wird desinfiziert, der Boden, die Kabine wird desinfiziert, es ist also da ganz, ganz viel noch außenrum, was wir nur hören. Wenn wir kommen, ist alles aufgeräumt und wir gehen in die Kabine, packen unsere Sachen, gehen raus aufs Feld und dann geht das Spiel los.
Wenn man das jetzt so hört, denkt man sich, meine Güte, was für ein Aufwand, wofür eigentlich? Also vielleicht hier auch nochmal, um das zu erwähnen, das waren schon dringend notwendige wirtschaftliche Kriterien, die eben auch dazu geführt haben, dass das so in der Form stattfinden kann. Und das ist sicherlich nicht Spiel und Vergnügen allein, sondern es geht hier wirklich um sehr, sehr wichtige, gerade für einzelne Vereine, sehr wichtige wirtschaftliche Hintergründe.
Vielleicht einen Satz dazu. Ich denke, dass trotzdem ein Sportverein ist ja dazu da, auch um Sport zu machen oder diesen Sport zu betreiben, in welcher Form auch immer, das jetzt mit Sponsoren und Ticket und Fans und allem. Und Basketball an sich eine Sportart, die auch wirklich begeistert. Deswegen einerseits, wir üben sozusagen unseren Beruf und unseren Sport ja auch aus, aber so viel ich auch mitbekommen habe, ist es natürlich auch für die wirtschaftliche Seite vom Verein wichtig, den Sponsoren und allen möglichen auch eine Plattform nochmal zu bieten. Und die wird, denke ich, auch wirklich sehr gut umgesetzt.
Ich habe auch den Eindruck, dass jetzt dieses Finalturnier doch nochmal einen positiven Effekt auf den Basketball als Sport in Deutschland haben wird. Jetzt schauen wir mal so ein bisschen auf euren Alltag. Wir werden gleich auch noch mal so über den allgemeinen Alltag in der, ich sag mal, regulären Saison sprechen, aber noch mal vorab, damit wir das dann auch ein bisschen vergleichen können. Inwieweit weicht denn euer derzeitiges Training, die Betreuung, die Maßnahmen von der Regelsaison ab? Also wie habt ihr euch da adaptiert an die örtlichen Begebenheiten? Könnt ihr trainieren? Wenn ja, in welcher Form kann man sich das vorstellen? In welcher Form kannst du eben auch mit den Spielern arbeiten? Sicherlich auch angepasst als im Normalfall. Vielleicht kannst du da mal ein paar Einblicke geben.
Ja, also ich glaube, wir sollten mal beginnen damit, dass wir, wie wir in diese Vorbereitung für dieses Turnier auch gestartet sind. Da muss man mal ganz klar als Voraussetzungen sagen, wir hatten davor gute acht Wochen lang unsere Arbeitsstätte, also unsere Trainingshalle war ja durch die Regelungen einfach gesperrt. Wir haben unseren Kraftraum in der Trainingshalle, wir haben also da nichts machen können und dürfen. Aufgrund der eben ja, der Pandemie und den darauf folgenden Regelungen. Das heißt, wir haben im Endeffekt, oder auch ein Basketballspieler hat im Endeffekt diese 8 Wochen keinerlei Möglichkeit gehabt, außer zu Hause auf der Terrasse, im Wohnzimmer, wie auch immer, irgendwie für sich zu trainieren. Wir konnten nicht zusammenkommen, und jetzt nur in den Wald zu gehen und zu joggen und dann die Gruppenregelung und alles Mögliche, das war alles schon ganz schön schwierig. Vor allem, und das finde ich ein ganz wichtiger Punkt, wir haben ja hier von den Bewegungsabläufen, was jetzt Basketball spezifisch ist, Wurf und so weiter, da ist sehr limitiert, waren da Möglichkeiten. Und ich glaube, dass kaum ein Basketballspieler seit Kindheit an länger als 4 Wochen mal eben nicht den Ball in der Hand hatte und in der Halle mal auf Körbe geworfen hat oder irgendwie spezielle individuelle Sachen nochmal gemacht hat. Also damit ging es dann eigentlich los, dass wir dann gesagt haben, okay, wie können wir es jetzt schaffen, innerhalb von 3 Wochen, gute 3 Wochen, uns vorzubereiten, dass wir dieses Turnier auch spielen können, was ja dann auch sehr knackig war. Ich habe mir das dann auch ein bisschen vorgestellt und dachte mir, naja, vielleicht ist es ja ähnlich wie eine EM oder eine WM, knackige Vorbereitung zusammen als Mannschaft, dann richtig knackiges Turnier dahinter mit vielen Spielen innerhalb von kürzester Zeit. Und danach gehen wir nach Hause und machen erstmal Urlaub. Es ist aber, wie gesagt, davor 8 Wochen nichts gewesen und dann eben sehr knapp eigentlich in der Vorbereitung. Diese Zeit war dann auch so, dass wir, bis wir in das Kontakttraining gehen durften, mussten wir binnen 5 Tagen 2 negative Tests vorweisen. Also wieder Corona-Tests natürlich. Und dann wurde natürlich die Zeit immer knapper. Das heißt, das richtige Basketballtraining, wo du dann also mit Kontakt und nicht nur mit 2 Spielern unter einem Korb oder so irgendwie was machen konntest, war dann auch begrenzt auf eigentlich 2 Wochen. War fehlen die Vergleichswerte ja im Endeffekt auch. Ne? Also das ist schon mal sehr besonders gewesen. Dann sind wir jetzt hier im Hotel, ist es so, dass wir einmal den Bayern Campus nutzen können als Trainingshalle. Die haben eine Basketballhalle auf ihrem Campus. Und der Rest wie ein Shootaround am Spieltag, dass man einfach eine Stunde in die Halle geht. Und das findet im Audidom statt, in der Spielhalle von dem FC Bayern Basketballern. Und alles andere außenrum, ja, ich habe mit meinem Kollegen zusammen, haben wir ein 23 Quadratmeter Zimmer ausgeräumt bekommen. Da sind also unsere Sachen drin, da stehen 2 Behandlungsbänke drin. Da sind alle möglichen Geräte, die wir haben. Wir verteilen das über den ganzen Tag, dass wir immer wieder mit den Spielern halt auch Behandlungen ausmachen. Wir versuchen ihnen regenerative Geräte, zum Beispiel solche Sachen, auch auf die Zimmer zu bringen, wo sie einfach ein bisschen entspannen können. Und bieten natürlich auch den ganzen Tag bis teilweise spät in die Nacht unsere Arbeitskraft, sozusagen unsere Hände oder was auch immer gebraucht wird, an. Eine Sache zum Beispiel ist auch noch, wir haben normalerweise kommen wir bei Auswärtsspielen, so ist es bei uns, bei Brose Bamberg, 1,5 Stunden vorher in der Halle an, dann beginnen wir sofort mit dem Tapen und dann hat jeder seine eigenen Rhythmen, wie er dann irgendwie draußen sich warm macht oder vorbereitet auf das Spiel. Und die richtig offizielle, geschlossene, mannschaftliche Vorbereitung oder Warm-up-Phase beginnt dann so circa 30, 35 Minuten vor Spielbeginn. Hier in dem Hotel ist es so, oder in diesem Format, was wir jetzt gerade machen, dass wir im Hotel tapen, also da auch schon mal vorher uns alles vorbereiten, dann ist eine kurze Ansprache vom Trainer und dann gehen wir in die Halle oder fahren mit dem Bus in die Halle, dass wir dann eine Stunde vorher in der Halle sind und diese eine Stunde beginnt dann sozusagen, der Spieler wechselt noch seine Schuhe, zieht sich seine Sachen, teils wie auch immer oder irgendwelche, das Trikot schon mal an und geht dann raus auf den Court und macht dann in kürzerer Form seine
Vorbereitung. Alles doch deutlich angepasst an die örtlichen Begebenheiten. Jetzt habt ihr das Thema Verletzungen mit bei so einer kurzen Vorbereitung. Wie gestaltet sich das oder wie zeigt sich das jetzt? Seht ihr da schon erste, ich sag mal, Auswirkungen eben aufgrund dieser langen Pause mit der kurzen Vorbereitung? Sind die muskulär gerade schneller, ich sag mal, in der Verletzungszone oder ist das bisher alles unauffällig im Turnier?
Ja, also toi, toi, toi. Bei uns geht es bisher gut. Es ist immer so natürlich, dass Beschwerden, sage ich mal, bleiben nicht aus. Aber wenn wir jetzt von Verletzungen sprechen, würde ich sagen, wir haben einen Spieler, der hat ein Fragezeichen, was aber einfach auch jetzt nicht irgendwie dem, das ist einfach der Kontaktsportart sozusagen geschuldet. Da gab es einen kleinen Zusammenprall sozusagen. Aber der Rest ist eigentlich im Moment wirklich noch stabil. Toi, 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 will da immer gar nichts zu wundern. Wir haben jetzt ja trotzdem noch ein paar Spiele vor uns, hoffe ich. Bei den anderen Mannschaften, für die kann ich jetzt so nicht sprechen. Ich weiß, dass es doch den ein oder anderen Ausfall, was man jetzt ja auch daran sieht, dass die Kadergröße limitiert war im Laufe der Spiele, dass da auch eben der ein oder andere ausgefallen ist oder umgeknickt ist oder dann doch irgendwie größere, auch ich glaube, ein Bruch oder so war auch mal mit dabei. Noch würde ich sagen, toi, 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 sieht's gut aus. Es ist spannend. Das war natürlich meine Frage auch am Anfang, so die ich mir gestellt habe. So, was kommt da wohl auf uns zu? Weil wir auch wirklich ja nicht irgendwie eben von der Substanz her vorher nicht die Länge und die Zeit hatten, uns dann nochmal irgendwie so eine Art Preseason-mäßig da irgendwie auf dieses Turnier vorzubereiten. Aber wir versuchen das Bestmöglichste rauszuholen oder haben es versucht und müssen jetzt halt eben schauen in der Turnierform, wie wir da von Spiel zu Spiel kommen. Aber im Moment, wie gesagt, toi, 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 sieht gut aus.
Da drücke ich doch mal weiterhin die Daumen. So, jetzt haben wir doch relativ viel über die aktuelle Situation im Hotel unter angepassten Bedingungen gesprochen. Ich würde dich jetzt gern einmal mit in den Regelbetrieb nehmen und da mal einen Blick mit dir aufwerfen. Kannst du jetzt erstmal noch mal einen allgemeinen Einblick geben in die sonst üblichen Saisonbetrieb? Wie sieht euer wöchentliches Belastungsprofil aus? Wie werden dabei Generationen bzw. auch allgemein die regenerativen Maßnahmen gewichtet?
Also wir haben erstmal zu Beginn der Saison, es ist jetzt immer so gewesen, dass wir so 5 bis 6 Wochen Vorbereitung haben, in der dann auch nach den ersten 2, 3 Wochen die ein oder anderen Vorbereitungsspiele stattfinden, vielleicht auch mal im Ausland mal eine Woche, wo wir uns aufhalten. Da ist wirklich die Intensität sehr hoch. Wir trainieren meistens 2-mal am Tag. Wir haben, würde sagen, wenig freie Tage. Das ist vielleicht zwischen 3 und 5 Tagen insgesamt, die wirklich frei sind in dieser Zeit, die ist sehr intensiv. Da jetzt gerade bei uns aus unserer Vereins Blickrichtung her kommt es natürlich auch immer darauf an, worauf bereiten wir uns vor, was haben wir während der Saison, wie viel Zeit haben wir da. Und da ist natürlich eine Euroleague-Saison, wo man zwei Euroleague-Spiele unter der Woche hat, das heißt eins zu Hause, eins auswärts und am Wochenende dann noch die Bundesliga, ja. Also 3 Spiele pro Woche. Da fällt natürlich ganz, ganz viel wieder weg. Im Gegensatz dazu, wenn wir jetzt wie wir jetzt gespielt haben, in der Champions League sind, haben wir ein Spiel europäisch in der Woche und 1 am Wochenende von der Bundesliga. Da ist natürlich wieder mehr Zeit und da hat man auch weniger Reisetätigkeit und auch mehr wieder Möglichkeiten unter der Woche zu arbeiten. Also davon, das sind immer die grundlegenden Sachen, von denen es abhängt. Ja. Ansonsten, wenn wir in der Saison sind, wir haben immer am Tag vor einem Spiel haben wir nur ein Training. Das ist dann auch relativ kurz gehalten eigentlich. Dann die normalen, wenn dann dazwischen, je nachdem, wie viele Tage zwischen den Spielen gerade Zeit sind, gibt es dann eben weiterhin auch die 2-mal am Tag Trainingseinheiten, wo wir vormittags immer dann die Krafteinheiten machen und viel Individualtraining. Und die Nachmittagseinheiten waren dann immer die mit Kontakt, also wo wir dann auch Spieler getaped sozusagen sind. Das ist ja, wir nennen es auch Tape-Training, weil dann jeder weiß, okay, da wird jetzt auch eben 3 gegen 3, 5 gegen 5 und so weiter auch gespielt. Das ist bei uns so immer der Rhythmus. Also am Tag nach einem Spiel, wenn wir uns wieder treffen, ist mit unserem Athletiktrainer immer eine sehr, sehr ausgedehnte Mobilitäts- und ja, Stretching-Yoga-Anteile mit drin, wie auch immer. Der macht das wirklich ganz, ganz toll und ganz abwechslungsreich auch, wo wir viel da eben in die Regeneration reingehen, wo dann auch jetzt nicht unbedingt zwingend irgendwo nochmal groß das Tape-Training dann stattfindet, wo man eben wieder Kontakt hat. Aber ja, wie gesagt, es ist wichtig, wenn man sich auf die Euroleague zum Beispiel vorbereitet, dann bereitet man sich in der Vorbereitung auf diese extrem intensive Zeit vor, mit wenig Pausen. Wir haben jetzt, natürlich, wir sind ja Hallensportler, wir haben keine Winterpause, wir spielen da komplett durch und ich kann mich noch an eine Saison erinnern, da waren es am Ende 84 Spiele, was schon
Wahnsinn, viel ist. Das ist wahnsinnig viel, ja. Das ist deutlich mehr als zum Beispiel im Fußball. Das heißt, ihr habt ja, ohnehin ein sehr hohes Pensum an Trainings, aber vor allem Spielleistung. Da würde ich gerne mal so ein bisschen rüberschwenken, auch auf diese sehr allgemeine Diskussion. Wir kommen ja aus einer Zeit, in der eigentlich immer gepredigt wurde, je mehr Training, desto besser. Wir wissen aber eigentlich schon längst, dass Regeneration eigentlich entscheidend ist für die Anpassung im Training und damit dann auch mittel- bis langfristig besser, verletzungsfreier und eben Leistungen ermöglicht werden kann. Hast du den Eindruck, dass das wirklich ausreichend schon gelebt wird im Profisport? Und wenn ja oder wenn nein, warum?
Die Frage habe ich mir sehr oft gestellt, vor allem auch, wie es möglich eigentlich ist. Wie gesagt, ich kann, wie ich gerade schon gesagt habe, in einer Euroleague-Saison, das ist wirklich ein Punkt, den ich mir, sag mal, als jetzt der besorgte Physiotherapeut, der sich um seine Spieler Gedanken macht, ja, wo ich häufig das ganze System an sich in Frage gestellt habe, weil so viel du möchtest und dir Mühe gibst, in regenerativen Maßnahmen irgendwas zu machen, die sind so sehr limitiert, dass wir eigentlich aus nur Zeitmangel. Aus Zeitmangel, da überhaupt irgendwie einzutreten. Dann ist natürlich die Bedürfnisse, sage ich mal, die sind natürlich dann auch da. Der Trainer möchte dann auch seine Mannschaft wieder zum Training haben. Der sieht das nächste Spiel, das eine ist rum, das nächste Spiel steht vor der Tür, der möchte weitermachen, der will sich wieder vorbereiten. Wir fangen wieder an, neu uns auf den neuen Gegner einzustellen. Was aber zum Beispiel, wenn ich jetzt mal nur ein Beispiel sage, wir haben an einem Dienstag ein Spiel in Madrid gehabt. Wir fliegen am Montagabend mit einer Chartermaschine nach Madrid, spielen am Dienstag in Madrid, fliegen nachts Dienstag auf Mittwoch zurück und kommen um 3:30 wieder in Bamberg an. Haben am Mittwochnachmittag dann Training um 4 oder um 5, um uns vorzubereiten. Auch Spiel am Donnerstag gegen eine griechische Mannschaft. Wenn man da jetzt noch versucht, jetzt viel Regeneration mit reinzubringen, das ist nur das Möglichste, was oder das einen kleinen Rahmen, den man da zur Verfügung hat. Das ist
eigentlich der Spielplan, der für euch ja vor allem die Vorgabe ist, mit der ihr arbeiten müsst und sozusagen innerhalb dieses Spielplanes das Bestmöglichste rauszuholen, ne?
Ja, richtig. Wir müssen uns da wirklich sehr, sehr anpassen. Deswegen ist es da mit allzu viel sozusagen Wissenschaft daran zu gehen, ist schwierig. Man muss einfach wirklich gucken, wie man gerade in welcher Woche eigentlich so, was man zur Verfügung hat einfach noch an Zeit. Ist
sicherlich Pragmatismus sehr gefragt.
Das sind eben eher die Vorgaben, würde ich sagen. Man hat eher den Spielplan, an dem man sich sozusagen richten muss, als dass man da groß Freiheiten hat, das wirklich sehr, sehr ausgiebig zu gestalten, diese Regeneration. Ja. Wir versuchen unser Möglichstes. Wir haben da verschiedenste Varianten auch an Gerätschaften wie allem Möglichen, was wir noch machen können. Wir sind auch von der Manpower her in dieser Zeit auch größer gewesen und haben da auch natürlich mehr investiert als Verein. Wie gesagt, es ist schwer, das wirklich so zu machen, dass man dahinter stehen kann und sagen kann, okay, wir können immer nur sagen, wir tun unser Möglichstes in dieser Phase.
Das ist ein schmaler Grat für euch, ja, das sehe ich auch. So, jetzt ist das ja hier ein Technologie-Podcast im Sport, deswegen schwenke ich da langsam mal über. Es gibt ja auch eben im regenerativen Bereich sehr, sehr viele Technologien, Geräte, Systeme, mit denen ihr mittlerweile heutzutage arbeitet. Vielleicht kannst du da erstmal so ein bisschen allgemein uns einen Einblick geben, welche Rolle spielen eben solche Systeme versus deine Hände, ja, deine bloßen Hände in deiner Arbeit und darüber hinaus, mit welchen Geräten du arbeitest.
Ja, ich habe, also denke von der Rangfolge her muss ich natürlich einfach, um auch einfach zu wissen, wie es meinen Spielern geht, nicht nur mit ihnen reden, sondern auch sie mal anfassen. Und dafür brauche ich natürlich meine Hände. Und auch natürlich in der Regeneration her, dann weiß man einfach, hey, wie hat sich es gestern angefühlt, wie war es da? Und dann haben wir die Erweiterungsmöglichkeiten natürlich durch Geräte wie, ja, ich sage jetzt mal ganz einfach, ein Game Ready mit der Kälte-Thematik. Dann haben wir die Kompressionsgeschichte durch, wie sie auch immer heißen, Normatec Recovery Pump. Dann haben wir sogar jetzt hier einen Lymphomaten mit dabei, der uns zur Verfügung gestellt wurde von einer Firma, die uns unterstützt. Und ja, ansonsten, was natürlich, das sind jetzt so diese, wir haben so, ganz lustig, wir haben uns jetzt sogar einen noch von extern, weil wir dachten, vielleicht gibt es doch die ein oder andere Badewanne, haben wir jetzt aber keine gefunden, also haben wir uns aus dem Baumarkt eine Regentonne bringen lassen, die wir umfunktioniert haben zum Eisbad.
Und die steht jetzt im Behandlungszimmer oder wo habt ihr die hingestellt?
Die hat der Physiotherapeut exakt ausgemessen, die Dusche, und die steht jetzt in der Dusche drin, da passt sie perfekt rein, ist eine 300-Liter-Tonne. Die Spieler lieben es und wir haben dann mit dem Eis, was wir hier im Hotel bekommen, wirklich auch nochmal eine Möglichkeit geschaffen, was wir jetzt irgendwie nach Spielen oder so, nach den Belastungen auch nochmal regenerativ nutzen können. Ansonsten, was wir hier haben, ist im Moment, wir haben Induktionsgerät, wir haben eine Stoßwelle, wir haben Laser, wir haben ja, Elektrotherapie-Gerät natürlich auch da, wobei das, ja, da immer so ein bisschen jetzt am Zweifeln, wie viel Effekt das Ganze jetzt dann natürlich noch hat auf die kurze Zeit, aber wir können auf jeden Fall auf viele Geräte zurückgreifen, die ich auch nicht missen möchte, muss ich ganz klar sagen. Als Ergänzung natürlich zu dem, was wir jetzt mit den Händen machen können. Aber ja, es wird sehr gut angenommen. Wie gesagt, ich finde es auch immer ganz wichtig. Wir haben auch die Möglichkeit, eben bei einem Game Ready oder irgendwas oder die Kompressionsnummer einfach den Spieler das mit in sein Zimmer zu geben oder wir bringen es ihm vorbei und er kann sich da einfach mal entspannt hinlegen und einfach mal ein bisschen wirken lassen. Also das ist nicht so diese bleib auf der Liege liegen, der Atmosphäre ist, sondern da können sich gut zurückziehen.
Wer weiß, ob ihr da nicht ein neues Geschäftsmodell losgetreten habt, dass Hotels zukünftig Regenerationsgeräte aufs Zimmer liefern. Finde ich gar nicht so eine doofe Idee. Ja, aber nochmal zurück zu dem, was du jetzt so aufgelistet hast. Also das kenne ich ja auch von deinen Kollegen, die da ähnlich aufgestellt sind. Wenn du es jetzt mal runterbrechen würdest auf einige wenige Systeme, mit denen du unverzichtbar arbeiten möchtest, welche 2 bis 3 oder vielleicht sogar auch nur ein System und deine Hände gelten nicht, welches System wäre das, was sozusagen unverzichtbar für dich ist?
Unverzichtbar für mich in der Reihenfolge gut. Also die Regenerationsthematik ist, denke ich, auf jeden Fall von Geräteseite her absolut gut, sinnvoll und wichtig, weil die Spieler subjektiv vor allem auch da richtig drauf abfahren. Die Effekte
also, was meinst du jetzt? Meinst du jetzt Game Ready oder?
Game Ready oder auch diese Recovery-Hosen, ne? Das sind alles so Sachen mit einer Kompression, weiß man ja auch, kann man einfach den Rückstrom auch ein bisschen fördern. Wir haben einfach ein paar Druckbelastungen, die Haut als Rezeptor nimmt man mit rein. Als Sinnesorgan sozusagen. Also da denke ich, das sind Dinge, die ich auf jeden Fall als mit essentiell erachte. Was jetzt von der Therapie her ganz einfach immer noch ein ganz tolles Gerät ist, ist die Stoßwelle, womit wir viel und schnell, und ich glaube auch, dass die sich im Leistungssport dann noch mehr etabliert hat und dann noch, ja, einfach auch am Spieltag und auch in Spielen teilweise habe ich schon gehört, auch, also ich sage jetzt nichts Falsches, aber soviel ich weiß, auch in der Fußball-Bundesliga wird auch teilweise in der Halbzeit mal die Stoßwelle benutzt. Das ist das, was ich weiß.
Sehr verbreitet. Nee, insgesamt ist es im Profisport unglaublich stark verbreitet, aber nicht nur im Profisport, auch bei vielen frei niedergelassenen Orthopäden. Das ist wirklich eine Therapieform, die unglaublich schnell gewachsen ist. Letztens bin ich mal wieder in den Genuss gekommen, weil ich selber einen Muskelfaserriss hatte. Ich muss sagen, ich finde es persönlich relativ unangenehm. Sind da die Spieler einfach abgehärteter als ich? Oder ist es einfach was, wo ihr die Erfahrung habt, ja, das ist einfach für den einen ist es was und der andere, für den anderen passt es einfach nicht?
Also wir würden es natürlich jetzt nicht zur Tortur machen bei den Spielern. Das ist also für mich und meine Arbeit ist es immer ganz wichtig, dass ich dem Spieler auch mitteilen kann und möchte, warum mache ich das mit ihm? Warum denke ich, dass das jetzt sinnvoll ist? Ich möchte, dass er auch versteht, wie ich seine Problematik sehe und dass wir da auch auf irgendwie einen Einklang kommen, dass er das auch weiß, warum wir das machen. Und dann, denke ich, kommt man da auch ran, weil sie ja trotzdem wissen, dass also ihr Körper ihr Kapital ist und die Beschwerden vielleicht ihre Performance limitieren. Deswegen, also ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt wenige, die jetzt dann da, oder eigentlich keinen bei uns, der jetzt sich dagegen wehren würde oder sagt, ey, das ist mir zu schmerzhaft.
Okay.
Das kann man ja auch dann einstellen, ja, ein bisschen ja, vielleicht, ne, auf, oder ein bisschen anpassen. Aber es genutzt wird sie auf jeden Fall. Ja, nicht nur jetzt muskulär, aber auch diese ganzen Sehnensachen, Patella, ne, da haben wir ja trotzdem auch mit der Sportart im Basketball haben wir da ja auch viel Impact auf die ganzen Strukturen und da kann man die Stoßwelle zum Beispiel sehr, sehr gut einsetzen und auch bereitwillig.
Jetzt haben wir so ein bisschen über die aktuelle Arbeit gesprochen, natürlich jetzt auch weiterhin mit Blick auf Regeneration, regenerative Maßnahmen. Blicken wir einmal in die Zukunft. Was siehst du da? Was denkst du, wie sich das weiter im Sport entwickeln wird? Werden wir völlig neue Arten der Regeneration sehen? Oder gibt es vielleicht auch was, wo du sagst, das wünsche ich mir, das muss möglich sein? Oder vielleicht gibt es auch schon eine Technologie, wo du sagst, die ist in Startlöchern, das wird kommen und das wird viel verändern. Was hast du da für Gedanken dazu?
Also ich denke, ich komme ja, sag mal, jetzt aus einer Sportart, die sich da ja auch immer weiterentwickelt und aber mit, sagen wir mal, mit nicht mit den Möglichkeiten auch finanzieller Natur, wie es vielleicht im Fußball natürlich schon seit Jahren der Fall ist. Und da müssen wir immer aus weniger natürlich irgendwo mehr machen. Wenn ich jetzt aber ganz weit nach vorne schaue und auch überlege, was wir jetzt auch bei uns im Verein mit reingebracht haben, ist, finde ich schon, die sollte die Zukunft vielleicht darin liegen, auch noch mehr über den Spieler und über seine Stoffwechselaktivität und auch dadurch auch Belastbarkeit. Also wie fühlt er sich, ist das Subjektive, was können wir objektiv und subjektiv zusammenführen, wie sind Erfahrungswerte, wie können wir die einfach verbinden, entwickeln und nutzen dann auch, wenn man im Saisonverlauf merkt, eben das und das und das funktioniert nicht mehr so ganz, da ist er von allem möglichen innerlich, organisch, wie auch immer, da verändern sich gerade Sachen und er wird jetzt im Moment nicht die Leistungssteigerung vielleicht bekommen, die was jetzt von der, wenn es um die Ausdauerfähigkeit, die Kraft, wann passieren da wirklich auch im Spiel die Einbrüche, wo einfach nichts mehr da ist, was seine Koordination dann vielleicht auch wieder beeinflusst. Die Fähigkeiten, die er sich vorher angeeignet hat, die werden dann auf einmal halt nicht mehr so da sein. Der Wurf bei einem Spieler muss ja auch stabil sein. Ne, das sind alles so Sachen, wirft ein Spieler ganz oft im Spiel, muss er dann natürlich auch dann da, wird er auch an seine Statistiken im Endeffekt gemessen. Und ich glaube, da, wenn man noch mehr in die Erhebung kommen kann, wo man auch noch mehr verstehen kann, wie kommt es dazu, dann wäre das natürlich nochmal ein größerer, ein deutlicher Schritt nach vorne.
Ja.
Wir hatten immer wieder auch das Thema mit der Ernährung, ne, zum Beispiel. Aber so genau kann man ja den Spieler gar nicht jetzt halt irgendwo micromanagen irgendwie, dass man genau weiß, was macht der in seiner Freizeit und wann ist er und wie ist es richtig jetzt gewesen. Wir können immer nur Tipps geben, wir können sie begleiten im Endeffekt. Wir haben dann sonst nicht die Kapazitäten, sage ich mal, da alles so auszubauen, wie es vielleicht in Vereinen auch ist, mit die ihr eigene, wie sagt man, die eigene Kantine haben, wo sie dann nochmal ganz, ganz speziell nochmal drauf eingehen. Das müssen wir natürlich so ein bisschen nur von außen versuchen zu begleiten.
Das kannst du natürlich viel über Weiterbildungsangebote, Vorträge, Workshops und Co. anbieten, dass du da einfach das Wissen möglichst gut transportierst und natürlich auch in der Hoffnung, dass das auf fruchtbaren Boden stößt und ob das jetzt das Thema Ernährung ist oder das Thema Schlaf, dass das dann auch in der Form angenommen und umgesetzt wird. Und den zweiten Punkt, den du ja so ein bisschen eigentlich auch oder da mit einhergehend angesprochen hast, dass es wichtig ist, dass wir einfach möglichst viele Datenpunkte von einem Athleten haben. Ich nenne das jetzt Datenpunkte, aber wir können es auch Informationen nennen, so dass wir als ob Ernährung, ob Schlaf, ob Training, ob Regeneration, Stresslevel etc. pp. Eigentlich sozusagen je kompletter das Bild oder die Informationen, die wir von einem Athleten bekommen können, ist, desto besser können wir natürlich diese Entscheidungen treffen, ne? Und da, wenn ich mir jetzt da jetzt nochmal die technologische Seite anschaue, dann haben wir eben de facto auch immer mehr Systeme, Technologien, die da eben auch schon in die Richtung Prävention, aber eben vor allem auch Vorhersagen gehen, was Verletzungen betrifft, was Leistungen betrifft. Und das ist natürlich ein unglaublich schwieriges Thema, da wirklich, ich sag mal, genau zu liegen und solche Vorhersagen zu treffen. Nichtsdestotrotz ist das im Moment die ganz klare Linie oder der ganz klare Trend, eben auf einer Datenebene, ja, auf diese Ebene zu kommen. Insofern bleibt sicherlich noch lange spannend und überhaupt spannend. Und wir nähern uns jetzt auch so langsam dem Ende des Podcasts, beziehungsweise das ist jetzt eigentlich auch schon das Schlusswort. Ich bin unglaublich gespannt und es macht mir Spaß, euch beim Finalturnier zu beobachten und das so aus der Ferne mitzubekommen. Wie gesagt, ich freue mich sehr für den Basketball in Deutschland, dass er dadurch ein bisschen mehr Sichtbarkeit bekommt. Und ich drücke euch natürlich ganz stark die Daumen, dass ihr ins Finalturnier bzw. ins Finale kommt. Und ja, dir, lieber Heiko, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, da aus dem Hotel heraus in diesen Podcast hier daran teilzunehmen. Ja, und viele Grüße nach München. Vielleicht möchtest du auch von dir noch ein Abschlusswort wählen.
Ja, ich habe das sehr gerne gemacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, es war jetzt mein erster Podcast oder vielleicht sogar mein erstes Interview in der Form. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank natürlich für dein Daumendrücken jetzt. Ich hoffe, dass wir auch uns noch weiterhin gut präsentieren können. Und ja, vielen Dank für die Einladung. War mir eine sehr große Freude.
Dank dir ebenfalls. Viele Grüße nach München. Tschüss, Heiko.
Danke. Tschüss.